Aber wir sehen, es braucht eigentlich beides in unserem Leben. Es braucht ein Minus und ein Plus. Es braucht eine Verheißung und es braucht Realität. Und da gibt es irgendwo einen Widerstand oder respektive Spannung. Und das bringt den Trost zum Glühen. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben eigentlich beide brauchen. Die beiden, das Plus und das Minus. Damit unser Glaube wirklich lebendig ist. Damit unser Glaube sichtbar ist in dieser Welt. Wir haben die Verheißung von Gott, vom lebendigen Gott, von Jesus Christus. Er gibt uns, oder macht uns Mut mit den Verheißungen, gibt uns Anweisungen, vielleicht eben einen Besuch zu machen. Wir haben die Realität, ja, es erfüllt sich noch nicht alles. Also das Gespräch ist vielleicht nicht so positiv, respektive so verlaufen, wie wir das gerne hätten gehabt. Wir sehen kein grosses Resultat. Aber es braucht die beiden Pole, damit unser Glaubensleben lebendig ist. Man kann hier natürlich auch zu viel Spannung drauf geben. Das Birli, das hat jetzt einen gewissen Nennwert. Und wenn wir hier zu viel Strom drauf geben, dann verjagt es. Das ist ja in unserem Leben auch so. Es verjagt es nicht gerade. Aber es führt vielleicht zu einem Burnout. Genau. Ich habe hier ein paar Zettel. Spannung zwischen biblischer Verheißung und Realität. Es gibt eine gesunde Spannung. Eben das, was wir gesehen haben, das Licht, das hilft uns. Das kann einen dunklen Raum erhellen. Das kann uns zu Leuten machen, so wie es in der Bergpredigt heisst, eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Oder ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Aufgabe. Und damit wir die Aufgabe erfüllen können, brauchen wir Verheißung und Realität. Wir müssen in dieser Spannung bleiben. Es ist gut, gibt es noch eine Erdungsleitung, dass eben, wenn im Falle eines Falles eine Überspannung da ist, dass man da wieder entspannen kann. Hochspannung oder Überspannung, das eine oder das andere ist dann ungesund. Wir leben alle, so erfahre ich es einmal im Alltag, in einer gewissen Spannung oder in einem Spannungsfeld. Wir leben am Arbeitsplatz oder in der Familie, in der Spannung von der Produktivität. Also wir müssen an einen Ort herkommen oder wir wollen an einen Ort herkommen. Wir wollen eine Leistung erbringen. Und die Leistung die möchten wir möglichst gut erbringen. Und wenn das Essen nicht gut ist oder respektive King oder der Mann das Essen nicht gut findet, dann wird das irgendwie ausgedrückt. Sagen wir es mal so. Und das erzeugt ja auch wieder Spannung. Das ist nicht so schön. Aber es gibt dann zwischenmenschliche Spannungen, Emotionen kommen auf. Es gibt vielleicht Spannungen von den Finanzen. Vielleicht reicht der Monatslohn nicht ganz durch den ganzen Monat. Das bringt mich auch in eine Spannung hinein. Oder es führt zu Konkurrenz. Ich muss besser sein, sei das bei der Schülerin, beim Schüler in der Schule, sei es im Turnen oder in der Matheprüfung oder wo auch immer. Ich muss besser sein. Oder wir nehmen aus dem ganzen Kontext raus, wir müssen besser sein. Und bauen selber Spannung auf. Ich muss schneller sein. Also das erlebe ich tagtäglich auf der Autobahn. Die Limiten, die könnte man weglassen. Ob es 80 ist oder 60 oder 70 oder 120, ist immer zu langsam. Schneller sein als der andere oder die andere übervorteilen, probieren auszutricken, kommt mir manchmal vor wie in einem realen Game. Normalerweise spielt man so Autorennen auf dem PC oder irgendeinem Ort, Playstation, wie das früher war. Und heute habe ich das Gefühl, das spielt sich auf der Strasse ab. Und die Realität wird mit der Virtualität total vermischt. Es ist alles irgendwie ein bisschen verschoben. Und dann geht es wahrscheinlich mehreren so, aber in der Schweiz, wo man nicht links- oder rechtsverkehr kann verwechseln kann, dass man froh ist, wenn noch eine Handbreite plötzlich Platz bleibt zwischen dem Vorderen, oder? Wenn man so stark muss bremsen. Die Konkurrenz von der Intelligenz. Ich muss gescheiter sein als das andere oder ich muss den IQ haben, damit ich die und die Stelle bekomme oder den und den Job. Der Faktor Zeit baut Stress auf, bringt einen mit Spannung. Wenn man ein bisschen wahrscheinlich schaut, am Bahnhof, Tramstation, Busstation, was auch immer, oder wenn man das Taxi bestellt hat. Du, auf dem Fahrplan steht der Viertel vor. He? Viertel vor ist gesehen. Geht es noch eine Minute, dann wird man gerne ein bisschen nervöser, oder? Wieso ist der Bus noch nicht da? Oder der Kollege, den ich mit ihm abgemacht habe, der Kollegin, der Faktor Zeit. Es sind Erwartungen hier an uns. Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Firmen. Sie wollen, dass wir die beste Leistung bringen. Oder der Kunde hat Erwartung, dass das Produkt, das er kauft, optimal ist, das Beste. Es kann in der Familie Erwartungen geben oder gibt es ganz bestimmt. Die will man erfüllen. Vielleicht streut man sich dagegen, die zu erfüllen. Es führt zu Spannungen. Eventuell auch in der christlichen Gemeinde, unter uns. Vielleicht ist ein gewisser Konkurrenzkampf da oder ein Konkurrenzdenken da. Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt Spannungen. Wie gehen wir mit diesen Spannungen um? Das war nachher für mich die Frage. Ja, wir müssen sagen, es gibt so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob das jetzt hier das Richtige ist, so wie ich es sage, aber wir brauchen die Weisheit, das Wesentliche vom Unwesentlichen können zu unterscheiden. Wir brauchen die Weisheit, uns selber können einschätzen, was kann ich oder was kann ich nicht, wo sind meine Grenzen und wo sind meine Gaben. Was kann ich einsetzen, was will ich einsetzen und was habe ich halt nicht zum Bringen. Das kann alles dazu führen, dort, wo es zu einer Überspannung kommt, die Überspannung auch ein bisschen zu reduzieren. Ein weiteres ist sicher Geduld und Genügsamkeit. Vielleicht habe ich meine Ziele zu hoch gesteckt. Vielleicht bringt mich das in die Spannung und in Stress hinein. Dann müsste ich über Bücher gehen und mich fragen, muss ich nicht mit weniger zufrieden sein? Soll ich mit dem Ferrari rumfahren? Oder mit einem Mini, wobei Mini sind heute auch nicht so billig, glaube ich. Da kannst du dann auch einen rechten Lohn wahrscheinlich. Studenten, die sind da auch gleich mal an der Grenze. Dann gibt es Situationen am Arbeitsplatz oder in der Hierarchie von der Familie. Die lassen sich nicht verändern. Vielleicht kann sie annehmen und damit umgehen. Und ein grosser Vorteil, den wir haben als Kind vom lebendigen Gott, ist natürlich, dass wir zu ihm gehen können und ihm unsere Sorgen und Nöte, die Spannung oder Überspannung mitzuteilen und ihm zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Wenn ich mich nicht ruinieren will oder wenn ich nicht total frustriert bin, dann bist du die einzige Möglichkeit. Vielleicht haben wir auch einen Auftrag für irgendeine Aufgabe, wie der Abraham das hatte, so wie wir das in den letzten Predigten gehört haben. Wo eben die Verheißung da ist, ich wollte zu einem grossen Volk machen und gang. Und er ist gegangen. Die Verheißung ist da, aber sie hat sich noch nicht erfüllt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Das ist das Wort, das Gott sagt in seinem Wort zu uns. Vielleicht haben wir noch nicht den Eindruck, dass wir erhört sind. Wir kommen in die Spannung rein, wie der Abraham, wenn wir eine Verheißung hören oder überkommen. Dann ist es gut, wenn wir wissen, was wir für einen Typ sind. Und es hat hier einmal jemand auf dem Podest gesagt, respektive jetzt höre ich es ein bisschen das zweite Mal, und ich kann denen sehr gut nachfühlen, ich bin ein Macher. Ich bin auch ein Macher. Ich kann eine Verheißung von Gott haben. Und wenn die dann noch nicht da ist, wo ich sie gerne hätte, dann fange ich an zu ausrechnen, welche Möglichkeiten dass ich habe, damit ich doch zum Ziel komme. Also entweder habe ich genug Geld, oder ich bin schnell genug oder clever genug, oder ich setze sonst irgendetwas anderes in Bewegung, damit ich zum Ziel komme. Der Abraham hat ja das eigentlich auch gemacht. Aber auch aus ehrlichem Motiv, und das will ich niemandem unterschieben, unehrlich zu sein. Er hat gesagt, okay, ich bin so und so alt, Sarah ist so und so alt. Das kannst du vergessen, oder? Das mit den Sternen im Himmel und so, irgendwie. Das ist vorbei. dann muss Gott irgendwie eine andere Lösung haben und schlussendlich ist Hagar ins Spiel gekommen. Und was ist passiert? Ja, er ist Vater geworden, der Abraham. Ja, Anführungs- und Schlusszeichen, nehmen wir es nicht übel, kämpfen wir heute noch mit dem, was dann passiert ist. Wo der Ismael auf die Welt gekommen ist und zu einem grossen Volk ist geworden. Kann man sagen, Gott hat es gewusst, dass das so rauskommt, das hätte so rauskommen. Aber vielleicht ist es auch so, dass Gott einen anderen Weg hat wollen gehen und es anders gemacht hat, wenn der Glaube von Abraham noch etwas stärker wäre, respektive Geduld und das Ausharren. Ich weiss es nicht. Aber manchmal schaufelt man sich mit der Macherei noch mehr Probleme, als man vorher hat mit dem Warten. Ich möchte, da sind wir ein paar Männer probiert, oder Männer und Frauen, habe ich in der Bibel probiert, noch ein paar Stellen herauszufinden, die uns helfen könnten, wie sie Glaubensmenschen, die eine starke Beziehung zum lebendigen Gott hatten, nicht unbedingt zu Jesus im Alten Testament, aber zu Gott, wie sind die umgegangen in den Spannungen, weil es gibt Sachen, die wir auch als Christen nicht ausweichen können. Und wenn wir im Alten Testament, im Daniel-Buch lesen, wo der Nebukadnezar ein goldiges Bild aufgebaut hat, so ähnlich wie jetzt in Thailand, oder, wo man den König der Verstorbenen muss anbeten und wehe, du tust nicht in der entsprechenden Uniform trauern und mit der richtigen Miene. Du kannst ja nicht ein schwarzes Kleid anhaben und lachen, oder? Also du musst dann traurig sein. Dann könnte es Folgen haben, wenn du das nicht machst. Und das war beim Nebukadnezar genau gleich gesehen. Sie mussten das goldige Bild anbeten, die drei Männer. Und haben sich dagegen gestellt. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so töteten die Feuerflammen jene Männer, die Sadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Und wieso? Sie haben zum König gesagt, wir widersetzen uns dem, denn wir haben einen lebendigen Gott und dem dienen wir. Sie haben Nebukadnezar gute Wünsche gegeben, hat mir noch sehr diplomatisch und gut gedünkt, wie sie das gemacht haben. Er möge ewig leben. Aber auf die Forderung, die du hier von uns forderst, können wir nicht eingehen. Sadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Eine Riesenspannung, wo sie sich drinnen begeben haben, ist Gott treu. Dreht er uns durch. Und ihr Glaube war so gesehen, dass sie nicht gesagt haben, ich glaube, wenn du uns aus dem Feuerofen rausholst, sondern sie haben gesagt, und wenn wir im Feuerofen verbrennen, so weichen wir doch nicht von unserem Glauben. Und das ist das Lied, das wir alle singen. Betty weiss, dass sie, das muss jetzt die Lobpreisgruppe nicht singen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz ist vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Es geht genau in die Linie. Ist unser Glaube so stark, dass wir eben die Spannungen im Glauben zwischen Verheißung und Realität mögen ertragen? Das zweite Bild. Die Heilung von einem besessenen Jungen, wo der Vater zu den Jüngern gegangen ist und die Jünger haben gesagt, wir können das nicht. Und sich nachher ein bisschen empört hat, Jesus hat gesagt, also, was ist denn mit euch los? Dass ihr das nicht könnt, wo steht er denn in eurem Glauben? Und der Vater sagt, wenn du etwas kannst oder wenn du ihm kannst helfen, so hilf ihm. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnet Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Satz, der hier noch steht. Nicht einfach, wenn er glaubt, ist alles möglich, das ist auch eine Verheißung, sondern die Ehrlichkeit von diesem Mann zu sagen, ich glaube, dass alles möglich ist, aber hilf du meinem Unglauben. Er hat sich selber einschätzen und hat gewusst, wo er steht. Er hat die Spannung ausgehalten und hat die Spannung auch bei Jesus hingelegt und hat sie mit Jesus zusammen aufgelöst. Und eine der grössten Spannungen, denke ich mir, die wir daran lernen können, die hat Jesus selber ausgehalten. Wir feiern nachher das Abendmahl. Das ist ein Ereignis, das nach dem Abendmahl, wo Jesus mit den Jüngern gefeiert hat, stattgefunden hat. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat uns hier eigentlich ein Beispiel zurückgelassen, wie wir mit Spannungen, die wir nicht auflösen können, wo es keine Möglichkeiten gibt, können umgehen. Es Gott herzulegen und zu sagen, Jesus, das ist mein Wunsch. Oder so verstehe ich deine Verheißung. Aber es hat sich noch nicht bestätigt. Aber nicht mein Wille, nicht meine Vorstellung soll sich umsetzen und Realität werden, sondern dein Wille soll geschehen. Ich glaube, das ist ein Zeugnis, wenn wir das so machen können. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht wahrscheinlich. Das zeigt, dass wir im Glauben unterwegs sind und dass unser Licht aufgegangen ist. Dass wir zwischen Verheißung und Realität leben können und dass wir mit dem Glauben richtig umgehen können. Es wird ein immerwährendes Übungsfeld sein, solange wir über die Welt werden wandeln, aber immer mit Gottes Hilfe. Ja, unser Glaube ist der Sieg, habe ich am Anfang gelesen, aus dem 1. Johannes 5,4, der die Welt überwunden hat. Glaube, es ist gut, wenn wir in den Spannungen innen sind, uns immer wieder einen Platz zu suchen wie Stefanie und nicht vorbeizueilen, weil es ja so wichtig wäre, zwar hier reinzugehen, aber das andere wäre auch wichtig. Oder man möchte, dass wir reingehen können in die Stille, dass wir uns einen Platz suchen können. Und vor Jesus hertreten. Vor ein paar Jahren ist das her, hat mir jemand eine Karte gegeben. So eine Spruchkarte, wie ihr das alle auch kennt, wo ein Bibelvers drauf steht. Und er sagt drauf, du hast mal mit mir geredet oder für mich gebetet und all das, was du gebetet hast, hat sich erfüllt. Tolle Sache. Herr. Ja. Und auf der Karte war ein Vers. Oder ist immer noch drauf. Da steht, vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Psalm 37, Vers 5. Das ist irgendwo in meinem Losungsbüchlein oder in der Bibel. Und ich merke, Rolf, lehr Vertrauen. Hab Geduld und nimm dir das Wort zu Herzen. Eine Person, die mich nicht wollte belehren, aber eine Person, die wahrscheinlich im Auftrag vom Herrn mir die richtige Karte gegeben hat und wenn sie so gar nicht weiss, dass die richtige ist, ich habe es nötig. So lebe ich in der Spannung zwischen Vertrauen und Realität.